Jung und Landwirtin, der Agrarpodcast von Maja Mokwitz. Hallihallo, ihr lieben Menschen, und wie schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich voll auf das heutige Thema, denn heute spreche ich endlich über meine Japan-Reise. Für diejenigen, die mir auch auf den Social-Media-Kanälen folgen, die haben damals schon ganz, ganz viele Einblicke bekommen. Denn das war so Ende letzten Jahres im November, als ich da war, zusammen mit meinem Vater. Und wir haben uns dort komplett die Landwirtschaft angeschaut in Japan und haben bei einer großen Reisegruppe mitgemacht. Und mein heutiger Gast ist jemand, mit dem ich dort zu der Zeit auch war, also er war auch Teil von der Reisegruppe und durfte zum Beispiel am letzten Abend die große Abschlussrede halten. Und da habe ich gemerkt, der hat sich doch einiges merken können über die Landwirtschaft. Der eignet sich doch perfekt für meinen Podcast, weil er so einen guten Überblick geben konnte über das Land und die Landwirtschaft. Ja, ich kann euch also verraten, heute möchte ich sprechen über die Landwirtschaft in Japan. Welche drei großen Schlagwörter fallen uns dafür ein? Wie kann man sich die Landschaft dort vorstellen? Wie ist die Landwirtschaft strukturiert? Wie groß oder klein? Wie beschäftigt sich das Land schon mit der Thematik Tierwohl oder Nachhaltigkeit? Wie kann man sich den Reisanbau vorstellen? Und vieles, vieles mehr. Für diejenigen, die heute zum ersten Mal reinhören, mein Name ist Maja Mokwitz. Ich habe selbst Landwirtschaft studiert und komme von einem Ackerbaubetrieb aus der Nähe von Hannover und darf den auch zeitnah übernehmen. Ich mache diesen Podcast jetzt mittlerweile schon seit 5 Jahren und lade mir hier immer spannende Gäste ein, die hoffentlich den einen oder anderen anregen, mal anders zu denken oder neu zu denken und Denkanstöße mitgeben. So wie auch heute. Also, lieber Heinrich, du bist ja nicht das erste Mal da, du warst ja schon mal zu Gast, aber ich möchte trotzdem, dass du dich gleich vorstellst, aber vorweg, wie immer, meine drei Einstiegsfragen. Lieber ein fester Ort oder lieber immer unterwegs sein?
Nein, weder noch, muss ich ganz klar sagen. Es ist schön, mal unterwegs zu sein, aber es ist noch schöner, dann auch wieder nach Hause zu kommen und an einem festen Ort für eine gewisse Zeit zu sein. Aber Reisen bildet und schafft neue Horizonte, und deshalb ist es ganz notwendig, immer wieder mal unterwegs zu sein.
Ja, das ist immer das Schwierige hier bei meinen Schwarz- und Weiß-Fragen. Da muss man sich ja eigentlich auf eine Sache einigen. Ich probiere es auch mal. Ich war ja schon auf Agrarweltreise und habe ganz spannende Länder damals kennenlernen dürfen, wie Philippinen, Indien, Chile. Und das, was ich am meisten vermisst habe, war meine Heimat, mein Alltag und die engen Menschen. Wenn man so auf Reisen ist, dann hinterlässt man ja auch immer wieder Menschen. Und ich bin das so gewohnt, mein ganz nahes Umfeld um mich zu haben. Und deswegen würde ich sagen, dann lieber immer ein fester Ort als immer unterwegs. Lieber Stäbchen oder lieber Besteck?
Ja, diese Antwort ist für mich ganz einfach. Ich habe das Essen gelernt mit Besteck. Und möchte es auch nicht missen. Und ganz besonders, nachdem wir nun 12 Tage lang mit Stäbchen gegessen haben, war ich sehr froh, wieder aufs Besteck zurückkommen zu können.
Da möchte ich mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, weil es war zu niedlich, weil deine Frau kam auf mich zu und hat gesagt, kannst du das mal bitte filmen, wie der Heinrich dann mit den Stäbchen isst, weil das zu lustig aussah. Und ich sollte das dann deinen Söhnen schicken, damit die auch was zu lachen haben. So herrlich sah das aus. Nie wieder Reisen oder nie wieder Landwirtschaft?
Nein, auch dort muss ich ganz klar sagen, weder noch. Ich bin ein begeisterter Landwirt gewesen und auch noch als Freiberufler tätig in dem Bereich. Ich bin wirklich dankbar für das gesamte Berufsleben und habe eine unglaublich spannende Zeit bisher erleben können. Deshalb stehe ich der Landwirtschaft unverändert ganz nahe. Und dasselbe kann ich sagen für Reisen. Ich habe tolle Reisen schon erlebt und viele Eindrücke gesammelt und muss auch wirklich sagen, viele Anregungen für die praktische Landwirtschaft auch in der Welt erlebt auf Reisen. Also von daher, beides ist absolut positiv zu beantworten.
Ja, und bei uns auch irgendwie essentiell und auch Lebensinhalt. Also bei der Frage werde auch ich weich und kann das jetzt nicht ganz hart trennen, denn ich würde sagen, nur durch die Landwirtschaft bin ich so viel auf Reisen. Also deswegen habe ich meine Agrarweltreise gemacht. Deswegen bin ich heute hier nach Plön gereist, um mit dir dieses Interview hier zu führen oder die Podcast-Folge zu machen. Und ich habe so spannende Menschen durch die Landwirtschaft kennengelernt und das eine befüttert bei mir das andere. Also ähnlich wie bei dir. Ja, lieber Heinrich, schön, dass du nochmal zu Gast bist. Für diejenigen, die heute zum ersten Mal reinhören, erzähl doch bitte nochmal, wer du bist und wie du mit der Landwirtschaft verbunden bist.
Ja, ich verbunden mit der Geburt, bin im sogenannten Kedinger Land. Das ist ein Landstrich zwischen Hamburg und Cuxhaven, an der Unterelbe groß geworden, habe landwirtschaftliche Lehre gemacht, in Nordrhein-Westfalen und in Schleswig-Holstein, habe Landwirtschaft studiert, ein Jahr in der Landwirtschaft im Ausland gearbeitet, unter anderem viele Monate in Namibia gearbeitet und habe sowohl als Freiberufler, als Berater und Sachverständiger in der Landwirtschaft gearbeitet, als auch als Betriebsleiter auf dem Gut Panker.
Ja, wow. Okay, wir waren gemeinsam in Japan auf weiter Reise. Warum hast du dich damals entschieden, dieses Land mehr entdecken zu wollen?
Ja, ich hatte schon oft aus Japan gehört von Menschen, die dort beruflich zu tun hatten. Und alle kamen wieder und sagten, das ist so spannend, das ist so anders. Und da sowohl ich als auch meine Frau, dass wir aufgeschlossen sind für Neuigkeiten und gleichzeitig ich persönlich große Städte gerne meide, habe ich gesagt, es muss eine Tour sein, wo ich rauskomme aus den Städten, wo ich ins Land reinkomme, wo ich das sehe, wo ich als Alleinreisender niemals hinkommen würde. Mhm. Und ja, es ist einfach eine völlig neue Kultur und es ist auch wirklich spannend, entsprechend spannend gewesen.
Ja, okay, jetzt gehe ich mal davon aus, dass die meisten, die uns zuhören, Japan noch nicht selbst bereist haben. Deswegen müssen wir uns heute größte Mühe geben, zumindest den landwirtschaftlichen Bereich gut abzudecken. Was würdest du denn sagen, wie können wir die Landwirtschaft in Japan mit drei großen Schlagwörtern zusammenfassen?
Ja, wenn man etwas über die Struktur in Japan weiß und weiß, dass nur ca. 10% der gesamten Landesfläche landwirtschaftlich nutzbar ist, der Rest ist Wald und Berge und gar nicht erschlossen in dem Sinne. Und wenn man gleichzeitig erfährt, dass es eine sehr kleinbäuerliche Landwirtschaft ist, also die Durchschnittsgröße in Japan liegt bei 2,4 Hektar, auf den großen Inseln, nur auf der Insel Hokkaido, da liegt die Durchschnittsgröße bei ca. 30 Hektar. Ansonsten ist es wirklich extrem klein strukturiert.
Wir haben eigentlich nichts Größeres als 2 Hektar gesehen, oder?
Ja, das kann man wirklich so sagen. Mhm. Der eine Rinderbetrieb, der hatte 30 Hektar. Ansonsten waren es wirklich extrem kleine Betriebe, kleine Einheiten. Mhm. Und wenn man noch einen letzten Satz zu der Situation sagen soll, es ist eine mega Überalterung in der Landwirtschaft dort. Also das Durchschnittsalter aller Landwirte liegt bei 69 Jahren und ca. 70% der Landwirte sind älter als 65. Und das drückt das Ganze so ein bisschen aus.
Mhm. Das waren jetzt mehr als 3 Wörter. Also ich breche runter. Wir sagen, also jetzt der letzte Punkt war ja so ein bisschen alt, dann klein strukturiert und das erste Genossenschaft. So würde ich deine Worte mal zusammenfassen. Wir waren ja im November, Dezember, waren wir im Dezember oder November?
November, Ende November.
November da. Wie können wir zu der Zeit das Klima beschreiben und die Landschaft? Also wie kann man sich das vorstellen, wenn wir da im Bus aus dem Fenster geguckt haben?
Japan ist bekannt für 2 besondere Jahreszeiten. Das eine ist im März die Kirschblüte und das andere ist Ende des Jahres die Ahornblüte oder das Färben der Blätter des Ahorns. Und das haben wir erlebt. Ich würde mal sagen, wir waren in den letzten 10 Novembertagen dort und das Wetter war so wie bei uns Ende Oktober. Es war netterweise nicht zu regnerisch. Es war circa zwischen 8 und 15 Grad. Und tatsächlich jedes Ahornblatt war rot gefärbt. Und das war schon sehr prägend und war das, was der Indian Summer im Osten Amerikas ist. Das war der Herbst für den Ahorn in Japan.
Ich kann auf jeden Fall verraten, dass ich falsch gepackt habe. Also ich habe mir das alles wesentlich wärmer ehrlicherweise vorgestellt und musste mir dann vor Ort noch mal ein bisschen mehr Zwiebelschichten zulegen und dicke Jacken holen, weil es dann doch auch wirklich kalt war. Wir haben ja wirklich viele Betriebe uns angeschaut. Welche sind dir besonders in Erinnerung geblieben?
Ja, also ganz besonders natürlich, wir haben viel erfahren, nicht nur dort, sondern auch hier schon manchmal über Wagyu-Rinderproduktion oder Wagyu-Fleischproduktion.
Und hattest du eigentlich hier in Deutschland schon mal Wagyu-Fleisch gegessen?
Ja, ich hatte es einmal gegessen und ich erkenne es mittlerweile an dieser besonderen Marmorierung.
Ja, ich
es
auch.
Ist wirklich schon was Besonderes. Mhm. Das heißt aber nicht unbedingt, dass ich ein Hyper auf Wagyu-Fleisch habe. Es ist schon sehr fetthaltig, aber es ist gleichzeitig etwas Besonderes. Mm. Und so haben wir einen Betrieb besichtigt, eine Bäuerin, die hatte 20 Wagyu-Rinder im Stall, ein Auslauf gab es nicht. Der Auslauf war vielleicht 150 Quadratmeter groß für diese 20 Rinder, also letztlich nicht nennenswert. Die Tiere waren im Stall angebunden. Die Jauche verließ das Gebäude und über die Schwerkraft ging es runter in den Fluss.
Also man hat richtig so ein, also das sozusagen der kleine Hof, die Scheune würde ich jetzt mal sagen, der Stall, der war auch so am Bergrand gebaut und man hat richtig gesehen, dass die Gülle eigentlich durch ein Rohr einfach so durch die Mauerung den Abhang herunterlaufen darf. Also da gab es keine Richtlinien dazu.
Nein, muss man wirklich sagen, keineswegs. Das war sehr eindrucksvoll, diese Form der Rinderproduktion dort kennenzulernen.
Und man kann sagen, sie war auch älter, ne? Wie alt war sie? Also auch auf jeden Fall eine ältere Landwirtin, das, was wir ja schon zu Anfang gesagt haben, dass die Landwirte da alle sehr, sehr alt waren. Und sie hat noch nie Urlaub gemacht, das war, ist mir irgendwie in Erinnerung geblieben. Und alle Rinder, die sie gehalten hat, hatten einen Nasenriemen und wurden mit so einem besonderen Knotenkonstrukt, eigentlich war das Anbindehaltung.
Ja, so war es, aber man muss auch dazu sagen, sie hat das bestätigt, was wir immer hier hören, dass nämlich die sogenannten Koberinder, die massiert werden. Und das macht man zur Steigerung der Durchblutung, damit eben die schöne Fleisch produziert wird. Und das macht man besonders dort in den Stallungen, wo es nicht genügend Auslauf gibt. Und sie hat uns das demonstriert, hat ein einjähriges Rind draußen angebunden und dann schön massiert. Man konnte auch spüren und sehen, dass das Rind das durchaus schon kannte und genossen hat. Und daher kommt die Aussage, die wir hier immer wieder hören, dass die Japaner dieses wertvolle Fleisch produzieren, indem sie ihre Rinder massieren. Letztlich kompensieren sie damit nur den mangelnden Auslauf und
die mangelnde Haltung eigentlich.
Ja, genau. Wir würden sagen, die nicht vorhandene Tierschutznorm aus unserer heutigen Sicht hier wird dort in kleinem Maße etwas kompensiert.
Und um euch nochmal mehr ein Bild zu malen, wir hatten natürlich alle über unsere Schuhe so einen Schutz übergestülpt, damit wir keine Krankheiten mit in den Stall ziehen. Ne? Weil wir haben ja uns ganz, ganz viele unterschiedliche Betriebe angeschaut. Okay, ja, der ist mir auch in Erinnerung geblieben.
Ja, dann natürlich ganz besonders ein Ökobauer, der ca. 2 Hektar Land gepachtet hatte. Dieses Land hat er unentgeltlich gepachtet, weil sonst kein anderer nutzen wollte. Das sagt auch schon ein bisschen was aus. Er hatte 80 unterschiedliche Gemüsearten, die er dort angebaut hat. Er war alleine und eigentlich war er vom Beruf was restlos anderes, aber weil er gerne Gemüse isst, hat er vor 7 Jahren begonnen, diesen Betrieb zu begründen. Aus meiner Sicht ging er im Unkraut unter und war keineswegs Herr der Situation. Aber es war für uns sehr, sehr eindrucksvoll, das mal zu sehen und auch die Motivation zu spüren, weshalb er in die Landwirtschaft gegangen ist.
Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, aber da kannst du mich gerne korrigieren, als hätte er sich Gemüsesorten ausgesucht, die von der Vegetationszeit und vom Reifegrad sich gegenseitig abwechseln. Das heißt, wenn etwas anderes von der Ernte her fertig war, durch war, dann hatte er immer noch etwas anderes, was geblüht hat und was man pflücken konnte.
Ja.
Genau. Nein. Und ich weiß jetzt nicht, ob es ein Übersetzungsfehler ist, aber ich fand den Begriff so süß. Die haben dort Pflückfestivals veranstaltet. Das heißt, sie haben ab und zu mal Leute eingeladen, die dort pflücken durften. Und dann denke ich mal, wird das irgendwie nach Kilogrammpreis oder so weiter irgendwie abgezahlt. Und das schien da beliebt zu sein, zumindest aus seiner Erzählung.
Ja, das schon. Aber er hat auch gesagt, dass es wirtschaftlich für ihn ganz schwierig ist. Und so wirkte das Ganze auch sehr. Das muss man schon sagen. Aber es war sehr eindrucksvoll, das zu erleben und die Motivation kennenzulernen. Und dann fand ich schon auch besonders eindrucksvoll war einmal ein Betrieb, in dem Yamswurzeln produziert wurden und ein zweiter Betrieb, auf dem Lotusblüten produziert wurden.
Ja, stimmt. Dann haben wir uns noch die Yamswurzel angeschaut. Vielleicht müssen wir den Hörern mal erstmal erklären, was das überhaupt genau ist. Mir wurde gesagt, es wird ähnlich zubereitet wie die Kartoffel.
Ja, so ist es. Also wir haben sogar die Ernte erlebt. Yamswurzel wächst circa 1 Meter lang, nur im Boden, senkrecht nach unten, wirkt so ein bisschen wie eine schlanke Zuckerrübe, soll schmecken etwas wie Sellerie, wird ausgegraben mit einem Bagger.
Das war witzig. Wir haben uns echt, wir waren alle so erstaunt, was denn auf den Feldern los ist, weil überall waren kleine Kubota Bagger. Und wir dachten, was ist denn hier für eine große Baustelle so quer verteilt? Aber das war quasi die Erntemaschine.
Ja, es war Wahnsinn. Und zwei alte Menschen, der Chef war 79 Jahre alt, standen im Graben und haben dann, nachdem der Bagger das freigeschaufelt hat, mit dem Spaten die Wurzel freigestochen. Die wurde dann direkt im Markt verkauft und gilt als hat eine medizinische Wirkung und wird besonders eingesetzt als sogenanntes Superfood für Frauen, unter anderem als sogenanntes Anti-Aging-Mittel und soll auch eine hormonelle Wirkung haben in den Wechseljahren und dementsprechend schmerzlindernd sein. Mhm. Also eine Wunderwaffe, kann man sagen.
Ja, das stimmt. Ich habe übrigens auch mitgeholfen bei der Ernte, stand auch kurz in dem Graben. Aber bei mir sind sie immer zerbrochen. Also da muss man schon ein gewisses Gefühl für haben. Ich glaube, man kann es so ein bisschen vergleichen wie beim Spargelstechen. Und bei mir sind sie immer nicht heile rausgekommen. Deswegen habe ich meine Hilfe relativ schnell wieder eingestellt.
Ja, man muss eben 79 Jahre alt werden, so wie der Betriebsleiter dort, um das richtig beherrschen zu können.
Ja, ja.
Und ähnlich war es mit der Ernte der Lotusblütenknolle. Ah, ja. Die wächst unter Wasser, circa 70 Zentimeter tief. In einem großen Wasserbecken. Der Mensch, der sie erntet, hat einen großen, langen Feuerwehrschlauch. Damit spült er unterirdisch die Wurzel frei, ist selbst in einer mit Warthose bekleidet von oben bis unten und freut sich dann wie ein Itch, dass er diese Lotusblütenwurzel freigespült hat und die wiegt dann zwischen 8 und 12 Kilo. Der Wurzelballen der Pflanze, der ist eben essbar und wird verwertet.
Mhm. Wir hatten den auch echt oft auf dem Teller. Man erkennt diese Wurzel an diese löchrige Struktur und ich kann verraten, ich mochte sie nicht.
Geht mir genauso. Aber zu wissen, dass es hormonelle Wirkung hat, lässt sie einen dann doch gerne essen.
Und die Lotusblumenernte oder Wurzelernte war eben, wie du gerade schon beschrieben hast, da sieht derjenige eigentlich aus wie so ein Angler in so einem kompletten Gummianzug und mit einem schwimmenden Korb, um dann die gepflückten Wurzeln da schon reinzutun. Also wir haben gestaunt. Sowas habe ich vorher noch nie gesehen und auch nicht gewusst, dass so die Ernte aussieht. Gibt es noch einen Betrieb, der dir in Erinnerung geblieben ist? Ich muss da zum Beispiel, dass du auch eben schon so am Rand erwähnt, der Betrieb mit den 30 Hektar, wo aber 1500 Wagyus auch standen. Mhm. Das ist ja auch eine Haltung gewesen, wenn wir die mit unseren Standards vergleichen. Da haben wir schon ein bisschen geguckt.
Ja, das haben wir, aber auf dem Betrieb habe ich auch was gelernt. Das war insofern interessant. Sie probierten aus einen Laser mit einem grünen Strahl und dieser Laser stand im Stall und schwenkte immer im Kreis und sollte die Stare, also die Vögel, vertreiben. Denn die Vögel gehen auf den Rücken der Wagyu-Rinder, picken dort erst das Fell aus, um damit ihre Nester zu bauen. Und dann kommen sie wieder, weil es natürlich blutig ist im Fell, und versuchen dann auf dem Rücken die Tiere anzupicken, anzuhacken. Und der Schaden ist sehr groß und da hat man jetzt mit diesem grünen Laser versucht, die Stare zu vertreiben. Mhm. Und nach einem halben Jahr hat man bisher gesagt, es war erfolgreich und man würde es immer weiter so machen.
Ja, sie haben gesagt, weil sonst würden die Vögel da wirklich ein Loch reinpieksen und offene Fleischwunden würde man dann sehen. Ja, und die Tiere standen in großen Stallkomplexen, also auch kein Auslauf, in einzelnen Gruppen und auch schwergewichtig, würde ich jetzt mal sagen. Also habe ich die so in Erinnerung. Und vor allem lange Klauen. Also wir haben uns alle gewundert, ob es da überhaupt so etwas wie Klauenpflege gibt. Und sie standen tief hoch in ihrem eigenen Dung. Und wir haben danach auch gesehen, aus was dieses Einstreu besteht. Nämlich aus so Holzspänen und wieder getrocknetes Kot. Also es wird dann einfach so vermixt. War für uns spannend.
Das war für uns spannend und das war für die etwas Besonderes auch für die Japaner. Das war eine besondere Form der Dunkaufbereitung mit Wiederverwertung. Mhm. Es wirkte aber sehr trocken in den Stallungen, das muss man schon sagen, auch wenn sie in dem eigenen Dunk gestanden haben. Aufgrund dieser Unterlage war es überhaupt kein Matsch, sondern es wirkte nicht unsympathisch.
Ja, ja, es war eher so Trockenteich. Ja, ich wollte jetzt eigentlich in der nächsten Frage nochmal explizit über das Wagyu-Rindfleisch sprechen oder über die Haltung. Haben wir damit schon alles abgedeckt, was wir dazu wichtig fanden? Ich hatte jetzt auch dieses Laserlicht, das fand ich auch einzigartig. Gibt es sonst noch etwas?
Ja, vielleicht ist schon beeindruckend, wenn man weiß, dass Japan ist agrarisch ein Importland. Und das Futter für die, unter anderem für die Rindfleischproduktion, kommt aus Amerika oder aus Australien. Also der Selbstversorgungsgrad in all diesen Dingen, der ist extrem gering, muss man wirklich sagen. Und dementsprechend der Ballen Stroh, den ich dort hochheben wollte, das ging gar nicht, der ist so komprimiert gepackt, der wog mindestens 30 Kilo und war aber relativ klein. Hochverdichtet, ansonsten ist es natürlich auch nicht transportwürdig. Aber das hat mich sehr beeindruckt, dass also, wenn man fragte, wenn man die Bäuerin fragte, wo kommt das Futter her, dann sagte sie von der Genossenschaft. Und wenn man dann aber sich das Futter anguckte, konnte man lesen, dass es in dem Fall aus Amerika kam.
Ja, ja. Wahnsinn. Also, und die hatten ja auch gar nicht die Flächen, um die eigenen Tiere satt zu bekommen, wenn
Nein,
man so möchte.
Genau, überhaupt nicht. Also man muss vielleicht, dazu kann man ein paar Zahlen nennen. Der Selbstversorgungsgrad bei Sojabohnen zum Beispiel ist dort 7%. Der Selbstversorgungsgrad bei Weizen ist 17% und bei Grundnahrungsmitteln im Getreidebereich sind es 61%. Also das bringt schon zum Ausdruck, wie gering der Selbstversorgungsgrad ist und wie sehr Japan auf Importe angewiesen ist.
Mhm. Welche Hauptkulturen würdest du sagen, sind so beispielhaft für Japan?
Da ist ganz besonders der Reis zu nennen. Das ist auch fast die einzige Kultur, wo sie einen 100%igen Selbstversorgungsgrad haben, wo sie sogar diskutieren, ein Anreizsystem zu schaffen, dass die Bauern nicht noch mehr Reis anbauen, sondern für die Flächen lieber für etwas anderes nutzen, weil man Reis genug hat.
Wie bei uns so der Mais. Ne? Monokultur Mais wurde uns ja auch mal jahrelang vorgeworfen wegen den Biogasanlagen, dass man da versucht, wieder Vielseitigkeit reinzubringen.
Verständlicherweise. Aber man muss vielleicht auch noch sagen, wie kleinen Einheiten, die dort wirtschaften. Wir haben Felder gesehen, die waren vielleicht nur 200-300 Quadratmeter groß. Und da kann man natürlich auch nicht ganz andere Kulturen bauen und baut man vorwiegend das an, was man schon beherrscht. Und das ist nun mal der Reis in dem Fall. Also die Fleischproduktion zum Beispiel hat 53% Selbstversorgungsgrad, Milchproduktion hat 63% Selbstversorgungsgrad und lediglich Reis ist tatsächlich nur bei 100%.
Das hätte ich jetzt bei den kleinen Feldern, die wir da gesehen haben, auch nicht gedacht, dass die damit ihren eigenen Reisbedarf decken können. Ja, wir hatten ja relativ oft Reis auf dem Teller. Wir werden später auch nochmal über unsere kulinarischen Experimente da sprechen. Aber wie kann man sich den Reisanbau vorstellen? Jetzt haben wir gerade eben schon gesagt, kleinteilig. Es ist auch Nassreis, also Reis, der im Nassen wächst.
Ja, aber das macht man ja vorwiegend zur Unkrautbekämpfung. Ehrlicherweise habe ich das da auch erst gelernt. Ich dachte immer, Mais müsste im Nassen wachsen. Nein, es ist nicht unbedingt der Fall. Es ist, das Unkraut mag keine Feuchtigkeit und der Reis kann es ab.
Ja.
Und so unterdrückt man die Unkräuter.
Ja,
und
genau.
Das ist der Hauptgrund.
Aber es gibt mittlerweile auch schon Trockenreis, aber so Nassreis ist quasi traditionell und Trockenreis gibt es auch mittlerweile schon in Italien. Was können wir noch zum Reisanbau sagen?
Also leider haben wir das nicht gesehen, was wir gerne gesehen hätten. Es gibt auch hochmoderne Landwirtschaft in Japan und ganz besonders im Reisanbau mit Robotertechnik soll es geben. Wir haben es nur leider in der Region, in der wir gewesen sind, nicht gesehen. Da war alles noch sehr stark Handarbeit. Aber wir haben einen Reismähdrescher gesehen und es wurde uns berichtet, dass er pro Jahr ca. 15 bis 20 Hektar bei den unterschiedlichen Bauern drischt und erntet. Und da würden wir sagen, das ist ja nicht viel, aber wenn man diese kleinen Handtücher sieht, dann muss ich sagen, Hut ab, dann ist es eine ganze Menge mit so einer Maschine. Und also man kann schon sagen, auch in der kleinbäuerlichen Landwirtschaft schreitet die Technisierung über das Genossenschaftswesen und über das Lohnunternehmertum schreitet dort voran.
Und zu unserer Zeit, als wir da waren, war auch gerade keine Erntezeit beim Reis, sondern wir haben beobachten können, wie Ausfallreis wieder gehäckselt wurde, wenn man so möchte.
Ja, also es ist so, dass der Mais, der wird gesetzt Ende Mai, Juni.
Der Reis
wird gesetzt Ende Mai, Juni und wird geerntet vor der Zeit der Taifune. Also Mitte Oktober spätestens ist der Reis meistens geerntet, sodass wir tatsächlich keine aktive Feldarbeit mehr haben erleben können.
Okay, jetzt hatten wir... Findest du, wir haben das Thema Tierwohl gut behandelt, als wir über die Wagyus gesprochen haben? Oder was würdest du sagen, wie wird Thematik Tierwohl in Japan großgeschrieben schon?
Nein, das würde ich wirklich sagen, wird es überhaupt nicht. An den Unterschieden zwischen den beiden Rinderbetrieben kann man schon sagen, dass der größere Betrieb, da war die Welt mehr in Ordnung als auf dem kleineren Betrieb, auch unter ökologischen Gesichtspunkten. Aber wenn wir es mit unserer EU-Tierschutznorm und Haltungsnormen vergleichen, dann würden wir sagen, es ist absolut rückständig, was wir dort gesehen haben. Ganz weit weg, also kein Auslauf. Die Wagyus waren quasi in einem Feedlot. Vom ersten Tag an in diesen kleinen Boxen, haben nie eine Weide gesehen, nie einen Auslauf gehabt.
Wir haben auch ehrlicherweise nie ein Tier auf der Weide gesehen. Also wir haben in Frage gestellt, ob es Weidehaltung generell in dem Land gibt.
Nein, aber gibt es scheinbar nicht. Auf jeden Fall in der Region, in der wir unterwegs waren, haben wir auch nicht eine größere grüne zusammenhängende Fläche gesehen. Also um deine Frage zu beantworten, was Tierwohl und ökologische Auflagen angeht, würde ich sagen, weit, weit hinter uns zurück.
Können wir direkt rüberschwenken zu Nachhaltigkeit und Umweltschutz? Findest du, da hat Japan schon irgendwie etwas, was wir uns abschauen können?
Ja, also es soll in Japan schon eine sehr ausgeprägte Wasserstofftechnologie geben. Man versucht in der Region, für die Region zu produzieren, also Transportwege zu unterbinden. Das sind alles Themen, die man dort groß schreibt und versucht, sich Mühe zu geben. Also ich würde mal sagen, die Japaner sind dort nicht nur gedanklich, sondern auch im Thema drin und damit beschäftigt und nicht weit hinter uns her.
Ja, das, was bei uns so Blühflächen und Lärchenfenster sind, was wir ja im großen Stil auch in Deutschland machen und auch verpflichtend machen, da haben wir ein kleines Projekt gesehen, und zwar kann man eigentlich sagen, Zurückbringung von dem Storch, von dem Reisstorch. Aber das macht, du hast so schon gesagt, irgendwie unter 1% aus von...
Ja, das, ich würde sagen, es war ein Marketing-Gag. Das war in einer Region, in der der Storch früher zu Hause gewesen ist und man ihn gerne wieder ansiedeln wollte. Und dort hat man besondere Biodiversitätsprogramme gemacht und hat dann den Reis, den man in der Region angebaut hat, hat man als Storchenreis benannt und versucht, über einen Marketingtrick hochwertiger zu verkaufen als der andere Reis. Es ist eigentlich, wurde uns von der Genossenschaft als der große Durchbruch vorgestellt, aber es ging um ganz wenige Hektare, also hat keine Außenstrahlung, dass es nun für andere nachahmenswert ist.
Ich glaube, da haben wir schon den größten Teil über die Landwirtschaft einmal im Schnelldurchlauf zusammengefasst, aber wir wollen noch ein bisschen auch über die Kultur sprechen. Wie hast du die so wahrgenommen?
Also die
Mentalität.
Ich muss erstmal sagen, ich bin noch nie in einem Land gewesen, was so sauber gewesen ist, wo die Menschen so pünktlich sind, so höflich und auch einen ganz besonders ausgeprägten Respekt gegenüber anderen Personen beweisen. Das war mega beeindruckend. Und das führt gleichzeitig dazu, dass man sich in dem Land extrem sicher gefühlt hat. Es ist mir eigentlich auf Reisen noch nie gegangen, dass man sich quasi wie zu Hause noch sicherer gefühlt hat. Das, muss ich sagen, war bewundernswert und toll, auch imponierend zu sehen. Es gibt, um auf die Sauberkeit nochmal einzugehen, es gibt gar keine Papierkörbe und Mülleimer. Und trotzdem gibt es keinen Dreck auf der Straße. Im Bahnhof hatte
man muss eigentlich seinen Müll bis nach Hause tragen.
Ja, absolut.
Man geht auch einfach in Deutschland, das ist ja so, man geht durch die Fußgängerzone und ärgert sich, wenn nicht alle 10 Meter ein Mülleimer kommt, weil du jetzt gerade deinen Kaffee to go wegschmeißen willst.
Ja.
Und dann quillt der auch noch über.
Aber ist es vielleicht auch interessant, warum ist das so? Nicht nur, dass es das Naturell und die Mentalität der Japaner ist, aber vor ca. 25 Jahren gab es eine Anschlagsserie. Und dort haben die Kriminellen, die Menschen mit der kriminellen Energie haben die Bomben in den Mülleimern versteckt. Und danach hat man beschlossen, alle Mülleimer abzubauen, um denen gar nicht die Möglichkeit zu geben, weiter Bomben zu verstecken. Und seitdem lebt das Land ohne jegliche Mülleimer und Papierkörbe. Und siehe da, weil die Menschen so vernünftig sind, es geht.
Ja, genau. Und was du meintest mit Respekt und dass man sich dort so sicher gefühlt hat, also um das mal so ein bisschen zu beschreiben, die halten Abstand, die kommen einem nicht zu nahe, die sind nicht laut. Es wird auch eigentlich nicht in der Öffentlichkeit gegessen. Es wird nicht.
Ist sogar verboten.
Ja, genau.
Man darf mit seinem Waffeleis nicht auf der Straße spazieren gehen.
Ja, oder ich habe mir einen Matcha Latte geholt, auch to go, aber er war nicht to go und das war ja der Witz daran, das fand ich witzig. Man ist auch nicht laut im Zug, also das, was bei uns so der Ruhebereich ist, ist da so Standard, dass man da einfach nicht laut ist.
Ja, und man steht, bevor man in den Zug einsteigt, steht man in einer langen Reihe, einen halben Meter Abstand zueinander und dann kommen wir mit unserer europäischen Reisegruppe und es ist ein großes Geknäuel am Bahnhof. Das muss man auch sagen, der Zug rollt ein auf die Sekunde pünktlich und fährt so schnell weiter, dass eine Gruppe mit 20 Personen nicht in der Lage wäre, einzusteigen durch eine Tür mit Koffern. Und deshalb wurden unsere Koffer separat transportiert, damit wir mit 20 Personen es schaffen, in dieser einen Minute auch wirklich in den Zug reinzukommen.
So mega beeindruckend. Ist das. Ja, aber das ist alles aufgegangen, ne? Das hat ja funktioniert. Ich würde jetzt gerne nochmal, weil ich es auch bei dir so lustig fand und du da ja auch echt alles gegeben hast mit deinen Stäbchen, nochmal über unsere kulinarischen Experimente sprechen. Was haben wir alles auf dem Teller gehabt, wo du drüber gestolpert bist?
Also ich muss dazu sagen, ich hatte vor dieser Reise essenstechnisch gewissen Respekt und hatte mir reichlich Schokoriegel und anderes mitgenommen für den Fall, dass ich in ein Loch falle, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich kann es nicht essen. Es ist aber ganz anders gekommen. Ich habe die Schokolade wieder mit nach Hause gebracht. Wir haben täglich nicht nur viel Reis gegessen, wir haben sehr viel rohen Fisch gegessen. Eigentlich bei jeder Essensmahlzeit stand roher Fisch auf dem Tisch. Wir haben sehr viele Töpfe gehabt. Eigentlich, wenn man zu Tisch ging, und das Essen war immer eine Prozedur, es war top organisiert, aber dann standen mindestens 8 bis 10 Töpfe um einen herum und gleichzeitig hatte jeder für sich einen kleinen Tischgrill, wo man entweder sein Fleisch drin heiß machen konnte oder auch etwas braten konnte. Also es war sehr abwechslungsreich, es war für die Verdauung sehr angenehm, was wir gegessen haben.
Ich würde sagen, gesund, wirklich gesund.
Ja, wirklich gesund und man kann sich erklären, weshalb die Japaner, mit Ausnahme der Sumo-Ringer, weshalb sie alle auch schlank und rank sind. Stimmt. Ein sehr abwechslungsreiches, vielseitiges Essen. Und wir sind alle nicht nur immer satt geworden, sondern sind auch mit dieser Form der Nahrungsaufnahme und gleichzeitig der Zusammenstellung dieses Essens sehr gut klargekommen.
Ja, ich versuche mal eine Sache hervorzuheben, die mir schwer gefallen ist. Ach, mir sind so Konsistenzen immer schwer gefallen, wenn es so pilzige, glitschige, ob es jetzt schleimig grün oder neutral grau war, da kamen manchmal so auch Farben auf mich zu und ich hatte mal Schwierigkeiten mit den Konsistenzen und ganz oft konnte man ja auch nicht erfahren, was das so richtig ist, ne? Also weil es dann irgendwie frittiert war und da nochmal reingetunkt und dann war ich mir auch immer gar nicht sicher, was ich denn da jetzt eigentlich gerade esse. Und dann hatten wir war das ein Krebs?
Ja.
Ja, genau, einen riesigen Krebs. Also der hat eigentlich die Kraken, die Beinchens, die hingen über den Teller, über einen großen Teller. Und eigentlich konnte man nur die Beine essen. Und diesen ganzen Oberkörperrücken, der war gar nicht so richtig essbar. Also ich war dann auch erstaunt über quasi den Abfall, der da so übergeblieben ist. Hast du noch ein Highlight?
Nein, dann war es natürlich schon das Wagyu-Fleisch, was wir da natürlich öfter gegessen haben, als wir es hier jemals getan haben. Hauchdünn geschnitten. Lach es quasi roh immer und man hat es dann gedünstet oder eben gebraten in unterschiedlicher Form, konnte man es dann natürlich auch mit Stäbchen zu sich nehmen. Also das gehörte immer dazu, muss man sagen. Und sehr viel Pilze.
Ja, das wollte ich jetzt auch sagen. Wir waren in einem Restaurant, da gab es so Inhouse-Pilzzucht und deswegen gehörte da auch ein Restaurant dazu. Und da hatte quasi jeder, wie wir es kennen, einen Brokkoli-Strauch, einen Pilzstrauch mit ganz, ganz vielen Pilzen dran. Also ich bin bis heute noch pilzsatt. Zum Abschluss, was nimmst du aus deiner Zeit von Japan mit?
Also äußerst angenehm. Äußerst sauber, äußerst sicher, das habe ich schon gesagt, höflich und geordnet. Das hat mich besonders beeindruckt. Ich habe leider nicht gesehen die richtig moderne Landwirtschaft, die es geben soll. Auf Bildern konnten wir sehen, ganz modernen Teeanbau mit Selbstfahrerpflücke, Pflückmaschinen. Ich nehme mit die besondere Essenskultur, die vielen Tempel, die wir gesehen haben. Diese großartige Verfärbung der Ahornblätter in dieser Jahreszeit und diese schon sehr schönen und imponierenden Landschaften. Ich nehme aber auch mit, wir waren nur kurz in der Stadt, aber das Erdbeben sichere Bauen hat mich sehr beeindruckt. Wir haben übrigens auch ein Erdbeben erlebt.
Ja.
Auch das muss man ja mal gehabt haben und muss das erstmal einordnen können. Also grundsätzlich ein imponierendes Land. Wir haben vielleicht natürlich nur einen Teilausschnitt gesehen und können nicht ganz für das ganze Land sprechen. Aber das, was wir gesehen haben, war eindrucksvoll und so, dass man viele Dinge, glaube ich, schon übertragen kann, auch auf andere Teile des Landes.
Jetzt hast du ja sehr positiv geantwortet und all das kann ich auf jeden Fall auch so unterstreichen. Aber ich muss auch sagen, dass es mich in vielen Hinsichten auch überrascht hat, weil ich es mir ganz anders vorgestellt habe. Also zum Beispiel, wir waren jetzt ja auch wirklich auf den Dörfern unterwegs und abseits von Metropolen, was ja so typisch für Japan ist, wenn man da an Tokio zum Beispiel denkt. Aber auch wir sind ja in Tokio gelandet und ich fand, die Straßen waren ausgestorben. Es hat mir so ein bisschen Corona-Vibes gegeben. Ich denke mal, weil die Bevölkerung so alt ist und eher zu Hause sitzt und diejenigen, die jung sind, die arbeiten wie die Fleißigen von morgens bis abends. Also es hatte so ein bisschen Geisterstimmung. Die Straßen waren wirklich leer und ich hatte so das Gefühl, oder ich habe es mir eigentlich so vorgestellt, dass es so impulsiv ist. Ampel grün, Menschenmenge läuft los, Ampel rot, alles bleibt stehen. Dass es alles so ein bisschen dynamischer und aufgeweckter ist. Diese Momente gab es manchmal, aber nicht, dass sie mir jetzt besonders, also so habe ich es mir einfach nicht vorgestellt. Und ich war so ein bisschen auch konfrontiert, wie unterschiedlich diese Kulturen ja doch sind. Also ich habe mich dann auf einmal sehr laut gefühlt, sehr grenzenlos, weil ich nicht automatisch Abstand halte, leise bin. Da wurde man so ein bisschen mal wachgerüttelt, dass man sich davon eigentlich mancher Stelle mal was abschauen kann. Ja, von der Kulinarik her, ich mag das ja. Also ich mag auch Dinge auszuprobieren, auch wenn ich am Ende feststelle, dass ich es nicht mag. Also nicht nochmal essen würde, aber ich mag das experimentelle Essen. Und landwirtschaftlich habe ich es mir komplett anders vorgestellt. Du sagst ja auch, es gibt die großen Betriebe, aber ich glaube, wir haben schon quasi den Durchschnitt, sozusagen den ja. Standard. Ne? Also so ist es einfach, klar gibt es irgendwelche fortschrittlichen, aber ich glaube, so ist gerade der Stand der Dinge. Von daher ist das schon so die Wahrheit, die wir da so kennengelernt haben. Aber ich habe es mir so vorgestellt, wie ich mir Japan im Allgemeinen vorgestellt habe, so ein bisschen Zukunftsvision. Ich fliege jetzt in die Zukunft und sehe da irgendwie Kühe, die auf Robotern angefahren kommen und alles, kein Mensch arbeitet mehr und alles machen die Maschinen. Und so war es ja absolut nicht. Also es war auf jeden Fall gut, dass ich da war. Es hat mich auf jeden Fall einiges aufgeklärt, was ich vorher anders gedacht habe. Und es war schön, dass ich dich dadurch kennengelernt habe.
Ja.
Danke, Heinrich, für deine Zeit und dass wir hier gemeinsam mal die Reise zusammenfassen konnten. Ihr lieben Hörer, falls ihr bis hierhin hingehört habt, freuen wir uns total über Feedback. Bewertet gerne diesen Podcast. Schreibt mir gerne, falls ihr noch Fragen habt. Ihr findet meine Kontaktdaten in den Shownotes. Vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!